Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Cher wird 75 und wir fragen uns, was sie so erfolgreich gemacht hat und immer noch macht. Und besonders interessiert uns dabei, wie Cher zu einer queeren Ikone wurde. Denn egal wie viele Metamorphosen sie durchgemacht hat und egal wie lange ihre Karriere gedauert hat, eine treue Fangemeinde in der LSBTQ-Community hatte sie immer bis heute. Benedikt Westcott hat sich für uns mit Cher beschäftigt und ist jetzt zugeschaltet. Hallo Benedikt.
Hallo.
Ja, ich gebe zu, diese Erscheinung kann man sich nur schwer entziehen. Was macht denn die Faszination Cher aus? Wie kann man sich das erklären?
Also wirklich herausragend ist ja, wie lange Cher schon im Geschäft ist und was sie in der Zeit alles gemacht hat. Mit bürgerlichem Namen heißt sie ja Cheryl Sarkisian und wurde zuerst als Duo mit ihrem ersten Ehemann Sonny Bono bekannt. Und sie waren direkt beide sehr erfolgreich gemeinsam. Die erste Single I Got You Babe ging direkt auf Platz 1 in den USA und in Großbritannien und auf Platz 3 in Deutschland. Das war 1965, also vor 56 Jahren mittlerweile. Und in ihrem langen Leben war Cher eben dann auch Solokünstlerin, hatte eine eigene Show in Las Vegas. Sie war Moderatorin von The Sonny and Cher Comedy Hour, Schauspielerin und irgendwie einfach immer Person des öffentlichen Lebens. Und immer nicht nur irgendwie, sie ist ja Multitalent und auch Workaholic, hat immer vieles gleichzeitig gemacht. Und alles, was sie gemacht hat, wurde zum Beispiel auch mit Grammys ausgezeichnet, mit Emmys oder sogar mit einem Oscar. Mhm. Und das wirkt für viele, glaube ich, einfach ein bisschen übernatürlich. Deswegen wird sie auch Goddess of Pop genannt. Und nicht zu vergessen ist ja auch, dass sie es war, die Autotune zum Beispiel als hörbares Stilmittel in der Musik populär gemacht hat.
Believes, auch schon wieder ewig her, 1998, dieser Effekt, Autotune hat dann so eine ganze Autotune-Lawine in Gang gesetzt, die ja bis heute immer noch rollt. Cher hat nicht nur eine erfolgreiche, sondern auch eine ziemlich bewegte Geschichte hinter sich mit Hoch- und Tiefpunkten. Ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Grund für ihren Ikonenstatus?
Unbedingt, also würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Sie hat einiges durchgemacht und sich trotzdem nicht unterkriegen lassen. Mit ihrem Ehemann Sonny ging es auch nicht so im Guten unbedingt auseinander. Der hat sie wohl massiv unter Druck gesetzt und letztendlich auch auf eine Art und Weise ausgebeutet, weil sie am Anfang der Karriere keinerlei Rechte an der Musik und den Auftritten hatte. Und auch nach der Scheidung von Sonny Bono wurde Cher nach eigener Aussage von ihren Managern um große Anteile ihrer Einnahmen gebracht. Davon hat sie sich dann rigoros emanzipiert. Sie wurde solo erfolgreich und hat auch diese Rolle der von Männern unabhängigen Frau ziemlich stilisiert. Es gibt da so ein Interview, das sie der US-Moderatorin Jane Pauley im Jahr 1996 gegeben hat, sehr legendäres Interview. Da wird sie zunächst von der Moderatorin zitiert, Cher habe einmal gesagt, ein Mann sei keine Notwendigkeit, sondern ein Luxusgut.
You said, a man is not a necessity, a man is a luxury, like dessert. Yeah. A man is absolutely not a necessity. Did you mean that to sound mean and bitter? Oh, not at all. I adore dessert. I love men. I think men are the coolest. But you don't really need them to live. My mom said to me, you know, sweetheart, one day you should settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
Ja, Männer sind ein Luxusgut, aber das will Cher nicht böse gemeint haben. Sie liebt die Männer, hat sie gesagt, aber auf den Rat der Mutter, irgendwann mal einen reichen Mann zu heiraten, hat sie entgegnet, Mama, ich bin ein reicher Mann. Benedikt Westcott, wenn sich Cher so über Männer ausdrückt, da kommen wir dann doch auch zu ihrer Bedeutung als queere Ikone, oder?
Ja, genau. Also im Jahr vor dem Interview ist ihr sehr unmissverständlich It's a Man's World betiteltes Album mit dem gleichnamigen Song auch von James Brown als Titelstück erschienen. Und Cher ist damit spätestens so ein bisschen zum Vorbild auch geworden, was Unabhängigkeit und Selbstbestimmung angeht. Sie hat es ja immer weitergemacht gegen Widerstände, gegen Beleidigungen und auch bei Misserfolg, den es durchaus auch gab bei ihr. Und Letzteres erleben ja auch queere Menschen immer wieder in ihrem Leben, auch wenn sich dann natürlich einiges schon verbessert hat. Solche Frauen, die sich nicht kleinkriegen lassen, die sind schon lange daher auch Ikonen für die schwule Community, insbesondere aber auch für andere queere Menschen. Und Cher selbst hat die Nähe zur queeren Kultur auch selbst früh gesucht. Sie hat zum Beispiel schon 1979 Drag Queens für ihre Show in Las Vegas engagiert und sich immer für LSBTQ-Rechte stark gemacht.
Ihre Wandelbarkeit hat manchmal auch ganz schräge Züge. Da gibt es ja manchmal auch ein paar etwas peinliche Song-Momente. Zum Beispiel hier dieses ABBA-Cover. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Wir hören mal kurz rein. Ja, ich habe mal durch die Scheibe geguckt. Mein Redakteur Martin Riesel hat siegessicher die Fäuste in die Luft gestrengt, also ganz begeistert von diesem Cover von Cher. Ich finde es ein bisschen, sagen wir mal, cheesy, aber muss ich sagen, da halte ich es lieber mit dem Original.
Ja, sie kann es eben machen und es wirkt auch überhaupt nicht aus der Reihe, weil Cher sich mit ihrer Persönlichkeit und mit den verschiedenen Looks und Eras über die Jahrzehnte immer wieder neu erfunden hat und auch ein unerschütterliches Standing erarbeitet hat. Und gerade dieses Übertriebene, das, was sie immer hat, oder auch diese weibliche Power der Camp, das ist eben auch das, was ihr die loyale queere Fanbasis beschert hat letztendlich.
Den Begriff Camp, erklären Sie doch den kurz nochmal, Benedikt.
Ja, also Camp, das bezeichnet so die Lust am Künstlichen und an der Übertreibung. Die ästhetische Aufwertung, könnte man auch sagen, von Trivial- und Populärkultur. Und Cher hat das zum Beispiel in der Mode exzessiv gemacht, also verschiedene Stile kombiniert und auf die Spitze getrieben. Auch mitten in der Hippie-Zeit zum Beispiel, das als Fashion-Accessoires so hochstilisiert. Und heute werden diese Looks von damals dann von Popstars wie Dua Lipa als Hommage recycelt. Und dann ist aber eben auch gar nicht mehr so abwegig, sondern man denkt sich eher, ja, das kann sie wohl machen. Das ist ja eben Cher.
Ja, ich erinnere mich, ich habe jetzt in der Vorbereitung auch noch mal ein paar Interviews und Videos gesehen, dieses Eva Kötternberg-Teil, wo sie quasi nur so eine Art Ledergürtel anhat, der das einzige Kleidungsstück ist. Ja. Das war damals schon, also das fand ich als 14-Jährige auch ganz schön outrageous. Aber ja, das konnte sie sich in der Tat damals erlauben. Oder eben wie bei Madonna, wo die sich dafür wohl einfach auch zu ernst nimmt. Mittlerweile ist es um Cher ja schon recht ruhig geworden, oder?
Also in Deutschland ja, in den USA auf keinen Fall. Da ist sie heute vor allem Social-Media-Persönlichkeit, also hat auf Twitter allein fast 4 Millionen Follower und setzt täglich mehrere Tweets ab, die dann immer in Großbuchstaben sehr impulsiv geschrieben und immer mit sehr klarer Haltung. Dafür gibt es auch ab und zu mal einen Backlash, weil sie manchmal nicht so genau nachdenkt, glaube ich, bevor sie was absetzt. Aber die meisten schätzen auch ihre klare Haltung gegen Sexismus und Rassismus und eben auch Homo- und Transfeindlichkeit.
Da gab es ja auch ein paar Schlagzeilen zu ihrem Sohn, Chaz Bono, der sich vor gut 10 Jahren als trans geoutet hat.
Genau, das war für Cher dann wiederum auch ein ziemlich großes Ding in sozialpolitischer Sicht. Sie war ja vorher auch schon Unterstützerin der Schwulenbewegung und mit der energischen Unterstützung ihres Sohnes hat sie dann sich aber nochmal deutlich Sympathien eingeholt. Und sie hat sich auch über die Jahre nicht nur da, aber auch in Bezug auf Transrechte eben auch klar gegen die Trump-Regierung positioniert und immer wieder stark kritisiert, dass die Rechte weiter eingeschränkt wurden von Transmenschen. Zuletzt hat sie jetzt aber Aufmerksamkeit auch wieder mit einem ganz anderen Thema bekommen. Sie hat sich nämlich mit einer jahrelangen Kampagne für einen vernachlässigten Elefanten im Zoo von Islamabad eingesetzt, der jetzt in einem Naturreservat seinen Lebensabend verbringen darf. Cher and the Loneliest Elephant heißt die Doku, die dazu gerade erschienen ist. Also auch da wieder ist sie sich nicht zu schade dafür, auch ein bisschen Kitsch reinzubringen. Aber so ist Cher eben und aktuell ist sie eben mit ihrem Engagement mehr in den Medien als mit künstlerischem Schaffen. Aber ich gehe davon aus, dass der nächste Einfall da auch schon in der Schublade steckt.
Wir hatten die Augen und Ohren offen und wie gesagt, heute gerade auf unseren Tisch gekommen. Ein neues Biopic über Chers Leben ist in Arbeit. Welche Verwandlung Cher sich da noch einfallen lässt. Wir gratulieren einstweilen zum 75. Geburtstag. Dankeschön für das Gespräch, Benedikt Westcott.
Sehr gerne.